Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hewamma. Wir sind am Ende angelangt von unserer Reihe Tipps und Tricks, aber haben noch ein Highlight zum Schluss, das haben wir uns aufgespart. Es freut mich sehr, dass ich heute bei Michelle sein. Wir haben sie schon mal gehört. Danke, nimmst du dir noch mal Zeit, Michelle?
Sehr gerne.
Magst du dich kurz vorstellen, so als Einstieg?
Also ich bin Michelle Schneider, wohne im Emmental in den Höger. Genau, und da Schlaf ein grosses Thema war, als meine Kinder klein waren, habe ich mich auf den Weg gemacht, als sie grösser waren, dem auf die Spur zu gehen. Ich habe mich bei Bianca Niermann ausgebildet zum Schlafcoach und du jetzt seit 5 Jahren Familien beraten, wo ich schlafen kann. Genau, und es macht mir nach wie vor sehr viel Spass und ich bin immer noch mit sehr viel Herzblut dahinter, weil es mir wichtig ist, dass man gut schlafen kann.
Ja, also etwas vom Wichtigsten in der Familie kommen wir sicher noch sehr viel darauf zu reden wieder. Wir haben es vorhin schnell gesagt, es ist uns sehr wichtig, in dieser Folge Handwerkszeug können zu liefern, also wirklich Tipps und Tricks.
Ja, genau. Ich merke das in meiner Arbeit, dass eigentlich vielmals nicht unbedingt so Fakten das sind, die eine Veränderung bringen können. Also man muss so ein bisschen ein Grundwissen über den Schlaf sich, glaube ich, aneignen, damit man ein paar Sachen einordnen und verstehen kann. Aber dann sind vor allem wie so alltagstaugliche Tipps und Tricks, ja wie genau machen wir das jetzt, setzen wir das um, sind sehr gefragt und beliebt. Genau. Und das probiere ich heute. Etwas aus dieser Trickkiste preiszugeben und hoffen, dass es ein paar hilft.
Super. Genau. Ich glaube, auch noch so ein bisschen als Wichtigkeit hervorzuheben, finde ich, dass jede Schlafsituation noch individuell ist.
Ja, sehr. Und darum ist es auch immer schwierig, ich kann jetzt da ein paar Tricks sagen, für die einen helfen die, für die anderen nicht. Dass halt nach ihrer Beratung wie die Individualität einfach nicht zum Tragen kommt. Weil es ja für Situationen manchmal auch mehrere Möglichkeiten gibt, wie man die könnte lösen oder angehen.
Wir starten doch mal mit den Grundlagen des kindlichen Schlafs. Wir haben schon mal im Zyklus Entspannung und Schlaf recht ausführlich über das geredet, aber ich glaube, so ein bisschen für rein zu Thema finde ich es gleich wichtig, wenn du vielleicht anhand von einem Beispiel noch mal kannst sagen, wie das ja, wie ist Schlaf aufgebaut? Es gibt ja auch noch Unterschiede zwischen einem Baby oder einem Kleinkind.
Ja. Also grundsätzlich erscheint mir sehr wichtig, dass man wie versteht, dass ein Kind unterschiedliche Schlafphasen hat. Und dass es dort das auch immer wieder aus denen aufwacht. Also das war für mich einer der grossen Aha-Momente in meiner Ausbildung, als ich realisiert habe, dass man nicht einfach einschläft und schläft und wieder aufwacht, wenn morgen ist oder wenn der Tagesschlaf fertig ist, sondern dass so in Zyklen oder so wie in Wellen geschlafen wird. Und dass in dieser Welle dann Tiefschlafanteile sind und eben REM-Schlaf. Und dort sind die zwei, der Non-REM und der REM-Schlaf, die sich sehr unterscheiden. Und der REM-Schlaf ist Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Und bei Kindern sind es nicht nur die Augen, sondern eigentlich mehr der ganze Körper. Also das ist so unruhiger Schlaf. Da wird geschafft, da wird im Hirn viel verarbeitet. Und das tut sich übrigens auch verlängern in der Entwicklungsphase. Darum schlafen in der Entwicklungsphase viele Kinder schlechter. Also schlechter in Anführungszeichen, einfach unruhiger, weil sie eben mehr REM-Phasen haben. Und die Non-REM-Phasen, das ist, ist halt der Tiefschlaf, dort wo die Kinder so schlafen, wie man sich ein schlafendes Kind vorstellt, nämlich ruhig, mit flachem Atem und einfach ja, so gechillt halt. Und die tun sich wie wechseln. Und ich tue die zwei Sachen so unterscheiden, dass der, am Anfang der Nacht hat die Kinder wie viel von diesem Tiefschlaf. Das heisst, sie tun wie ihre Batterie laden. Also es geht dort darum, Energie zu tanken, damit man dann eben, wie bei einem Laptop, dass dann wieder 100% Akku hat. Und dann kommt eben die REM-Phase, also das Unruhige. Das ist meistens so kurz vor Mitternacht bis gegen morgen um 5 Uhr. Wo das stattfindet und das vergleiche ich so, dass die Kinder wie durch den Tag wie eine, so ein Körbchen haben, wo ganz viele Blätter drin kommen, wo man im Büro dann archivieren muss. Und ich habe früher im Inselspital gearbeitet und da hatte es also noch Archiv, wo man so hat müssen die Geschäfte aufdrehen und konnte zwischendurch gehen. Genau, da hatte es gerne ein Körbchen im Büro oben, wo man all die Krankengeschichten und Blätter und Sachen hat reingelegt und irgendwann hat jemand ins Archiv müssen, die versorgen. Und die Kinder können am Tag nichts archivieren, also die tun alles in ihr Körbchen. Und nachdem sie dann in der Nacht, am Anfang der Nacht, ihre Batterie geladen haben, gehen sie wie ins Archiv und dann werden all die Sachen abgelegt. Und das ist halt einfach eine mega Bütze, also da muss man einfach sich bewegen, da muss man rumporzen. Ja, da muss man manchmal ein bisschen Töne von sich geben. Und dort finde ich es wichtig, dass man versteht, dass sowohl die ruhigen Schlafphasen dazugehören, wie auch die unruhigen, und dass es wirklich beides braucht. Ja, und dass man dann, wenn man ein bisschen weiss, dass sich das eben wechselt, dass man dann auch besser darauf reagieren kann. Genau.
Und das wechselt ja manchmal. Also es ist nicht, das Baby kommt nicht auf die Welt und hat lange Schlafphasen, sondern dort sind sie ja noch recht kurz.
Ja, genau. Und dann muss man auch zuerst ein bisschen Sicherheit drin finden, die Kurven zu bewältigen und vielleicht noch eine zweite anzuhängen und so. Und das tut sich schnell verändern. Und was sich vor allem schnell verändert, ist auch, wie lange das Kind muss wach sein muss, damit es wieder gute Schlafphasen haben kann. Und dort sehe ich vor allem auch, dass es wichtig ist, dass man eben so Fakten weiss, dass man weiss, wie lange das Kind etwas wach sein sollte, dass es wieder genug Schlafdruck hat, dass die Kurven überhaupt gut gemacht werden können.
Also Schlafdruck bedeutet, es war genug wach gewesen, dass es jetzt genug müde ist, für eine längere Kurve, eine längere Welle zu machen.
Ja, genau. Weil wenn ein Kind jetzt zwar vielleicht lang wach ist, aber wie nicht altersentsprechend gefördert wird, sondern vielleicht nur irgendwo liegt die ganze Zeit, dann ist es natürlich auch nicht genug müde, für dass es die Kurven wieder nehmen kann. Und darum tut eigentlich die Wachheit auch ganz fest wieder Schlaf beeinflussen. Mhm. Also wie lang das die Phasen sind und wie gut ausgenutzt das die sind. Und dort meine ich nicht, dass man einfach ein mega Programm muss haben und das Kind wie müde machen, sondern dass man in diesen Wachphasen wirklich Sachen, die entwicklungsentsprechend sind, wirklich auch üben kann und dann dort aber auch wieder Pause machen kann, lernen sich regulieren. Regulation ist meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiges Thema in Bezug auf den Schlaf. Dass man das Kind wirklich lernen sich regulieren.
Ja, ja.
Damit sie dann die Kurven wieder gut können. Ja, also ich finde, 0 bis 3 ist wirklich so, das ist für mich so das Alter, wo ich wirklich auch nicht viel dazu sage, weil ich finde, wie, dass die Hebammen für die besseren Fachpersonen dazu, weil sie das viel besser verstehen als ich. Ich sehe so gewisse Sachen, die man ab dem 3. Monat bis zum 6. so ein bisschen vorbeugend kann machen oder schon so ein bisschen richtig einspuren. Da könnten wir sicher etwas dazu sagen und dann, du nehme ich aber einfach vor allem ab 6 Monaten auf den Schlaf konzentrieren, weil dann das Hirn in einem gewissen Entwicklungsstadium ist, wo das eben auch so funktioniert mit diesen Kurven, wo man auch erwarten kann, dass das Kind im Stang ist, sich herzulegen und können in Schlaf zu finden, was man von einem einen Tag alten Kind einfach so meiner Meinung nach nicht sagen kann.
Ja, es braucht wirklich einen gewissen Reifungsprozess,
ja.
Ein Älterwerden, für das Schlaf überhaupt in einem gewissen Maß möglich ist.
Ja, genau, das selbstständige Schlaf wie möglich ist. Und vorher, glaube ich, ist es einfach wirklich ganz wichtig, dass die Kinder wirklich eine Bezugsperson immer ganz nachher und auch wissen, dass die zuverlässig ist und dass die Sicherheit ausstrahlt, die ein Kind braucht, weil es dann wirklich sich ja weder selber kehren kann, noch irgendwie selber kann eine Nuki nehmen, noch irgendwie kann sagen, ich habe Hunger oder eine volle Windel oder so. Was ja dann mit zunehmendem Alter sich die Kinder auch viel mehr können wie ausdrücken oder wie klarere Zeichen senden oder sich auch mal selber können kehren, wenn es nicht wohl ist. Und da sehe ich schon einen grossen Unterschied zum selbstständigen Schlafen.
Dann würdest du sagen, so ab halbjährig kann man so ein kleines Schlafmuster erkennen?
Also es gibt sicher schon vorher Muster, wo man hat wie können, erforschen oder wo man wie weiss, ja, dass sich die Schlafphasen von den Müttern ihren Babys anpassen. Mhm. Weil nachher ist es ja so, dass die Kinder kürzer schlafen, also eine Schlafkurve von einem Kind dann auch nur noch 45 bis 50 Minuten geht und die von uns Erwachsenen 90. Also doppelt so lang. Aber wenn ich richtig informiert bin, tut sich das am Anfang eben wirklich einem Baby anpassen. Aber da bist du mehr der Experte von.
Genau. Und so mit halbjährig ist es aber nachher fixiert auf die 45 Minuten.
Genau, ja, und das kann man auch klar erkennen. Also wenn man einem Kind zuschaut, das schläft, sieht man, dass es wie wieder wach wird. Und die meisten finden dann mit der Zeit aus, dass zum Beispiel nach 20 Minuten man das Kind zum Beispiel um einen Ort kann ablegen oder aus dem Tragen oder so. Und das ist eigentlich nicht der Grund, weil nach 20 Minuten das Kind eben dann so tief Hunger ist in dieser Kurve, dass das eben dann nicht merkt, was man zum Beispiel nach 5 Minuten nicht machen kann oder auch nach 40 Minuten nicht, weil eben das Kind dann schon fast wieder wach ist.
Ja, die 45 Minuten schon fast wieder vorbei sind.
Ja, genau.
Schlaf hat ja einen riesen Einfluss auf unser Leben. Wir haben es schon ein bisschen gesagt am Anfang, wie wichtig das ist. Darum hast du auch die Ausbildung gemacht. Und ich habe die Ausbildung auch gemacht, einen Teil davon. Und habe manchmal auch gedacht, hey, wenn ich das hätte gewusst, dann hätten wir ja sehr viel mehr Schlaf bekommen in diesen Jahren. Es beeinflusst die ganze Familie, das ganze System. Ja. Warum ist Schlaf für uns so wichtig?
Ja, es ist einfach, wie soll man dem sagen, es ist eine Art wie ein notwendiges Übel. Es ist wie ein Auto, das nicht fährt, ohne Benzin, oder? Und wenn man über längere Zeit einfach immer zu zu wenig Schlaf oder zu zu wenig qualitativem Schlaf kommt, dann tut es einfach das ganze System angreifen. Also nicht nur auf körperlicher Ebene, dass man irgendwie ja, viel anfälliger ist auf Krankheiten, sondern meiner Meinung nach auch, dass es für die Psyche einfach sehr schwierig ist, weil man in der Nacht auch so, ja, viel Psychohygiene wie halt macht und sich erholt und Sachen verarbeitet, Emotionen einordnet und so. Und wenn das so über längere Frist einfach nie stattfindet oder immer unterbrochen wird, ist das einfach für jede einzelne Person ungesund und dann finde ich so im ganzen System oder in Partnerschaft oder in Beziehung zu dem Kind, das vielleicht nicht schlafen kann, aber auch in Beziehung zu dem Kind, das vielleicht schlaft, wenn man vielleicht mehrere hat und eins nicht gut schlaft, finde ich das einfach so ganz schwierige Themen, die man dann so zwischen sich wälzt, die auch viel Stresshormonausstoss zur Folge haben. Weil es einfach, ja, ich weiss also noch bei uns am Abend, vom 6. Jahr ist einfach halb ein bisschen um gewesen, weil ich wusste, es kommt dann wieder die Nacht und es wird dann wieder schwer und können wir echt einmal 2 Stunden am Stück schlafen oder echt nicht. Und ich finde, so eine Angstzustand, eine Art, oder so eine, wo man sich fürchtet vor etwas und wenn sich das immer und immer wieder holt, habe ich einfach das Gefühl, ist das sowohl für den Körper wie auch für den Geist einfach nicht gesund.
Und die Nacht ist ja schon an sich schwierig. Es ist dunkel, es ist ruhig. Und für viele Erwachsene haben sehr Mühe in der Nacht. Oder dort, wo es nicht eine Beschäftigung ist, es ist keine Reize, die kommen. Man muss sich ein bisschen mit sich beschäftigen. Und wenn das dann noch in der Müdigkeit innen stattfindet, kann das sehr schwierig werden.
Ja. Ja, ich sage immer, die Nacht ist wirklich ein grosses Gespenst. So. Eben genau aus den Gründen, die du jetzt gesagt hast, es ist dunkel, es fühlt sich irgendwie alles viel schlimmer und schwerer an und der Schmerz ist irgendwie stechender, die Traurigkeit ist schwerer und die Hilflosigkeit grösser auf. Ja. Und dort probiere ich dann einfach, das wirklich mit viel Ruhe reingehen und probieren zu analysieren, was ist genau das, was Angst verursacht. Oder vor was fürchte ich mich? Und vielmals ist es ja einfach so, dass wie die Müdigkeit einfach nach alles auch schlimmer werden lässt. Wenn man über einen längeren Zeitraum einfach immer zu wenig schlafen kann, dann wird einfach alles schwer, auch wenn es vielleicht für einen Außenstehenden nicht so schwer ist. Und in diesen Situationen hilft es dann einfach gar nicht, wenn man sagt, ja, es ist eine Phase, es geht dann durch, es geht allen so. Und ja, es geht vielleicht vielen so. Oder vielleicht auch allen. Aber ich finde, das muss man nicht so akzeptieren, weil man kann etwas daran verändern. Man kann nicht machen, dass das Kind einfach 12 Stunden am Stück schläft, ohne dass es irgendeinen Mucks von sich gibt. Aber man kann so ein bisschen die Schwere von dem Ganzen kann man rausnehmen, indem man sich darüber informiert, wie das funktioniert, was man allenfalls für Sachen machen könnte, die es vereinfachen würde.
Ja. Was macht es denn schwer, die Nacht? Was ist denn das, was streng ist?
Es gibt verschiedene Sachen, oder ich treffe verschiedene Sachen an in der Beratung, die als das Strenge und Unüberwindbare empfunden werden. Also auf der einen Seite ist es mal so überlange Einschlafbegleitungen, wo man einfach wie weiss, jetzt sitze ich hier eine Stunde oder auch zwei, für das Kind vielleicht anderthalb Stunden schläft und er schon wieder rennt oder ruft oder aufkommt. Das ist mal das eine. Und dann ist ein anderes Problem, wenn ein Kind wirklich praktisch nach jeder Schlafphase aufwacht. Also richtig aufwacht, Hilfe braucht von seinen Bezugspersonen. Weil dann kommt ein Erwachsener gar nie, nicht mal in eine halbe Schlafkurve. Oder? Weil die Kurven der Kinder so kurz sind, dann bist du gefühlt immer wach. Oder? Das ist dann auch die dann irgendwie sagen, ich habe letzte Nacht glaube nicht geschlafen, weil das fühlt sich wirklich so an. Auch wenn man vielleicht mal 15 Minuten oder so mal ein bisschen weggedöset ist, aber es fühlt sich an, als hat man durchgemacht. Und das Dritte, was ich finde, was die Nacht wirklich so schwer machen kann, ist, wenn das Kind so Wachphasen hat in der Nacht. So über lange Wachphasen von 1 bis 2 Stunden, wo man einfach machen kann, was man will. Und das Kind findet einfach nicht zurück in den Schlaf.
Ja, das sind so die drei grossen Teile.
Ja, die ich gerne erlebe in meiner Arbeit.
Ja. Durch den Tag ist ja häufig nicht so das Problem.
Ja, ich merke immer wieder, dass viele Familien das Gefühl haben, dass der Tagschlaf und der Nachtschlaf eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und sie auch sehr unterschiedliche Anwendungen haben. Zum Beispiel am Tag schläft das Kind immer im Wägeli oder im Tragi oder so und in der Nacht im Bett. Und dass sie wie so, aha, das ist ein, ja, eigentlich ist es das Gleiche. Und ja, es ist genau das Gleiche. Also, es ist auch jedes Mal Essen, ob wir zum Morgen essen, zum 9 Uhr, zum Mittag oder zum 4 Uhr oder zur Nacht. Und Schlafen ist auch immer das Gleiche. Aber ich glaube, der Tag wird als weniger anstrengend empfunden, weil die Bezugspersonen dann nicht auch weiter schlafen.
Mhm. Oder also auch hell ist.
Genau.
So, etwas läuft.
Ja.
Ist abgehängt.
Genau.
Ja. Also du sagst, wie es ist klar, der Schlaf ist immer gleich. Ob jetzt am Morgenschlaf, am Nachmittagsschlaf oder der Nachtschlaf. Es geht darum, dass man das ganze Package anschaut.
Ja, weil es sehr relevant ist, auch von der Menge her, wie viel dass man am Tag schläft, für das man nachts gut kann schlafen kann. Und dort ist es einfach auch so, dass nicht, wenn man weniger schläft am Tag, man nachts besser kann schlafen kann. Im Gegenteil, wenn ein Kind total übermüdet ist, weil es einfach zu wenig schläft am Tag, das schläft in der Nacht noch schlechter oder noch kürzer. Und dann wird die Übermüdung immer wie grösser. Und je müder das alle sind, desto weniger gut kann man sich regulieren und kann man wieder oben fahren und auch wieder in den Schlaf finden. Und das ist einfach so eine Spirale, die sich wie gegen oben bewegt. Oder? Genau, darum tue ich eigentlich viel am Tagesschlaf einfach mal dort anfangen, weil es erstens mal ein Übungsfeld ist für das Kind. Also was machen wir denn genau, wenn wir schlafen? Ah, wir legen uns her, wir legen auf den Rücken. Es gibt ja tatsächlich Kinder, die kommen in die Beratung und die haben sind noch nie auf dem Rücken eingeschlafen. So, sondern immer irgendwie Tragi oder auf dem Arm. Und mal wie lernen, aha, okay, wenn ich schlafen muss, dann passiert das. Nämlich ich werde hierher gelegt, da hockt jemand nicht mehr, ich bekomme mein Nuki oder mein Tierli, wir machen da die Vorhänge zu oder was auch immer, es ist egal was. Aber dass das Kind wie einen gewissen Ablauf lernt kennen, wie ein Ritual, was wie weiss, ah, dann tue ich meine Augen zu, dann tue ich mich erholen. Weil das lernt man ja beim Essen auch. Dort ist auch wie klar, irgendwann mal, wenn man in den Stuhl gesetzt wird und ein Essmantel angelegt bekommt, dann weiss das Kind, jetzt kommt das Essen und für das Essen muss ich den Mund auftun und muss ihn dann probieren zu beißen und so. Und Schlafen ist auch so etwas. Schlafen ist wie eine Fähigkeit, die man muss lernen muss. Und der Tag ist wie das Training, oder? Und die Nacht ist dann der Match. Dann gibt es dann Ernst. Dann muss man das, was man geübt hat, dann abprüfen. Und ohne Training, ich sage aber, IB kann keinen Freistoß machen, ein Match, was im Training nie geübt hat. Da muss jeder wissen, wann er stehen muss, wie das abläuft. Genau.
die äußeren Faktoren sind ja immer, es ist ja nicht nur eben das, was man mitbringt, das ist ja auch eben die Umgebung ist anders durch den Tag und in der Nacht. Sagst du, es muss wie gleich sein in der Nacht oder durch den Tag oder ist wichtig, dass man verschieden kann?
Ich finde, das ist sehr individuell. Die Frage könnte ich jetzt nicht einfach so pauschal beantworten, weil ich finde, es kommt darauf an, was ist genau das Schlafproblem und wie lange besteht es schon. Und manchmal ist es einfach so, dass man wie am besten mal auf etwas sich reduziert, was das Kind wie Sicherheit drin gewinnt und dann wieder den Fächer aufmacht. Aber dann ist es einfach wirklich so, dass die Kinder sehr viel Unterschied mögen verleiden, weil es ihnen voll gut geht mit dem und andere Kinder weniger. Und früher bin ich immer so der Auffassung gewesen, dass die Kinder halt wie so sind, wie man es auch macht, im Sinn von, wenn man viel unterwegs ist und das Kind überall schläft, dann kann es das Kind einfach, weil die Eltern das immer so mit ihm gemacht haben. Diese Auffassung teile ich heute nicht mehr, weil ich wie merke, es gibt einfach Kinder, denen liegt das einfach nicht. Die sind wirklich einfach gestresst, weil es immer hier und da und schalala. Und die brauchen einfach ganz viel Konstanz und Ruhe, damit sie wohl drinnen sind. Und ich tue ihr Beratung immer sagen, ihr müsst eine gute Balance finden. Ihr müsst wie auf beide Bedürfnisse Rücksicht nehmen, auf das vom Kind. Wenn es jetzt viel Konstanz braucht, sich überlegen, was brauche ich wieder mal, damit es mir gut geht? Ist es jetzt, ich mache einen Ausflug oder ich gehe jemanden besuchen und dann schläft halt das Kind dann mal im Auto oder im Wägeli oder vielleicht ein bisschen weniger, als es sonst daheim würde schlafen. Und nicht einfach nur, dass das Kind jedes Mal daheim im Bett kann schlafen, einfach nichts mehr machen, vergraulen und es geht einem dann psychisch schlecht. Dann finde ich, dann hat das Kind ja auch nicht von dieser Konstanz gehabt. Darum, das muss so ein bisschen wie ein gegenseitiges Gespür sein, wie viel man es verleiden. Und am Anfang der Schlafcoachings probiere ich das immer auf ein wirklich runterzuschrauben und sage auch den Eltern, ich würde jetzt am Anfang mehr schnell auf das fokussieren, was ihr lernen wollt. Und dann könnt ihr wieder auftun. Weil wenn wir immer offen sind, und das Kind von irgendwie, sagen 7 Tage in der Woche, 2-mal daheim im Bett kann üben schlafen und 5-mal war es unterwegs gewesen, dann ist halt einfach die Übung weniger gross, als wenn es 5-mal daheim schläft und 2-mal weg ist. So.
Also so ein bisschen die Idee, wenn man etwas ändern will, dann ist wichtig, dass man in dem konstant ist, was man ändern will und das auch über mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen macht, bis es geübt ist und er wieder auftut und eben probiert wieder mal dort zu schlafen oder vielleicht beim Grossi wieder mal. Aber ja, dass man wie konstant etwas immer wiederkehrend übt, weil es eben muss gelernt werden.
Ja, genau. Und ich finde, dort ist schon ein schönes Beispiel, was wir alles für Zwischenschritte machen, bevor unsere Kinder ein Gottlet essen können. Oder? Wir geben ihnen zuerst mal flüssig Nahrung. Und am Anfang haben wir die so, an der Shoppe haben wir zum Beispiel. Oder? Das Kind kann das noch gar nicht haben. Und dann denkt irgendwie niemand daran, dass nach 3 Tagen das Kind jetzt am Tisch hocken und sein Gottlet schneiden kann. Und dann machen wir Brei und dann kochen wir die Sachen, dass sie schön weich sind. Wir schneiden Schnitte und Stückchen machen und all das Zeug. Bis wir irgendwann so weit sind, dass das Kind am Tisch hockt und mit Gabel und Messer sein Essen kann zerkleinern kann. Und beim Schlafen treffe ich einfach oft an, dass wir einfach das Gefühl haben, entweder sie können es einfach, oder also spätestens nach 3 Tagen muss man das jetzt einfach können. Mhm. Und dann finde ich so, also hat schon jemals jemand das Gefühl gehabt, nach 3 Tagen können wir Brei essen. Ja.
Es ist immer noch ein riesen Tabu, der Schlaf, oder? Es wird nicht darüber geredet, weil man immer noch sehr viel das auch mit Versagen oder auch wir machen etwas falsch, dass unser Kind nicht schläft.
Genau.
Assoziiert.
Ja, und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Vielleicht hat man nicht ganz die richtigen Trainingsmethoden für das Kind. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie, dass man falsch ist oder etwas falsch macht oder so. Und Ich finde einfach, es ist wichtig, dass unsere Gesellschaft lernt, akzeptieren, dass Schlafen eine Fähigkeit ist, die man erlernen muss. Sowohl im Kindesalter, wie manchmal schon im Erwachsenenalter, wenn wir es verlernt haben. Wir arbeiten manchmal oder lassen uns berieseln, bis einfach unser Laptop keinen Akku mehr hat, stürzen wir ab, schlafen wir ein paar Stunden und dann stehen wir wieder auf. Oder? Dass wir dort wirklich bereit sind, in das zu investieren. Und dann kommt immer sofort das Wort Schlaftraining. Ja, das ist, wir machen dann gar nicht das Schlaftraining und so. Und ich verstehe nicht ganz, was daran schlimm ist, etwas zu trainieren. Wir tun es nicht disziplinieren auf, mein Kind muss vom 7. bis 7. schlafen und es darf sich nicht bewegen. So, aber wir tun wie etwas üben, wie laufen auch. Und es kommt niemand eine andere Mutter kann sagen, du bist eine ganz schlechte Mutter, dein Kind kann mit 18 Monaten noch nicht laufen. So, oder dein Kind kann noch keinen Drei-Wörter-Satz sagen. Oder was auch immer, es kann noch keine Kuh zeichnen in der ersten Klasse. Dort tun wir das nicht immer so auf uns nehmen. Beim Schlafen ist immer so, ja, der macht es auch nicht so gut. Oder ja, der macht es gut. Oder ich erlebe auch viele Familien, die zum Beispiel auf die Frage, ob ihr Kind schlafen kann, einfach ja sagen. Weil sie sich dermassen schlecht vorkommen, wenn sie jetzt würden sagen, nein, mein Kind kann nicht schlafen, es kann nicht selber einschlafen, es verwacht in der Nacht, ich muss es noch umtragen zum Einschlafen. Die tun es schon gar nicht mehr sagen, weil sie sich so schlecht vorkommen wegen dem.
Ja, grosse Scham.
Ja. Ja.
Ich glaube, wichtig zum Training ist ja auch noch zu sagen, das Ganze ist sehr begleitet. Man schaut auf das Baby, wie es mit Bedürfnissen vom Baby sind, die eigenen Bedürfnisse und sehr ja, mit der Bezugsperson. Oder?
Ja. Genau. Und es ist ja auch nicht einem Kind etwas zumuten, das unzumutbar wäre für das Alter. Darum gibt es ja auch so wie Abstufung. Und darum haben wir auch am Anfang mal gesagt, man kann nicht das Gleiche verlangen von einem Frischgeborenen wie von einem 6 Monate Alten. Von einem Dreijährigen kann man auch wieder mehr erwarten als von einem 6 Monate Alten. Und ich finde, dort ist wie, wir geben wie die Chance, dass das Kind selbstständig werden kann, weil das Kind will grundsätzlich selbstständig werden. Und wenn wir aber für das Kind alles erledigen, zum Beispiel, wir nehmen unser Kind immer auf den Arm, weil es sich nur gewohnt ist, so einzuschlafen. Und wie gesagt, am Anfang ist der Arm voll gut, das gibt Sicherheit, da spürt man, es ist jemand da, da wird gedreht. Aber irgendwann machen wir unser Kind wie abhängig von etwas, was sich nicht selber geben kann, weil es sich selber nicht auf den Arm nehmen kann. Und wenn es dann nur noch so schlafen kann, ist das dann wie schwieriger für das Kind, als wenn ich ihm vorher etwas zugemutet habe, was eigentlich grundsätzlich könnte. Es braucht einfach Übung drin.
Genau, sehr altersabpasst und begleitet.
Ja, genau.
Was sind denn so die häufigsten Tipps und Tricks, die du weitergehst? Wie kann man die so ein bisschen aufteilen? Zum Beispiel geht es um Umgebung, Ritual oder Alltag, Routine?
Also, was ich sicher gut finde, ist, wenn man so familieninterne Rituale etabliert. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, was das für Führungen sind. Also, sie müssen halbwegs Sinn machen, wenn man jetzt irgendwie das Einschlafritual ist, wir säckeln 3-mal um die Kücheninsel herum, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig, weil Bewegung ist wie aktivieren und einschlafen wäre ja dann auch deaktivieren. Aber grundsätzlich spielt es nicht so eine Rolle. Ich finde, wichtig ist, dass sich alle, die in dieser Beziehung sich aufhalten, also die Eltern, die mit ihrem Kind das dann machen, oder auch Grosseltern oder so, dass man sich einigermaßen wohlfühlt mit dem. Und dass es so einfach gehalten wird. Ich finde es gescheiter einfach und konstant als mega kompliziert und dann jedes zweite Mal längt es dann halt nicht vor der Zeit oder will vielleicht jemand das auch so oder nicht oder ja, wie auch immer. Dass man wirklich Ritual etabliert und dann dort auch dabei bleibt. Also einfach, dass man so ein bisschen konstant wird, so ein bisschen fest wie ein Fels in Brandung oder wie ein Leuchtturm oder so für die Kinder, dass es wirklich klar ist, hey, wenn wir essen, machen wir das. Wenn wir schlafen, läuft es hier so. Wir tun vorher einfach so familieninterne wie Familienregeln, sage ich jetzt einmal. So machen wir es hier bei uns. Weil das gibt den Kindern ganz viel Sicherheit.
Also das kann sein, wir tun Bischelen, Tempel, Büchlein schauen und dann geht es ins Bett.
Genau, als Beispiel. Und die Kindern hilft es, wenn sie 4 Bildchen haben und man die zum Beispiel dann abdeckt oder das Klemmerli abtut oder so. Wir haben jetzt die Zähne geputzt, wir haben jetzt ein Büchli geschaut, damit sie dann, wenn sie das Gefühl haben, ja, aber ich will doch noch, dass man wie ein Bio kann sagen, schau, wir haben unsere Reihe voll gemacht. Alles von diesen Sachen sind wir durchgelaufen. Genau. Und dort gibt es eigentlich für mich nur folgende Vorgaben, dass man sich überlegt, ob das, was man macht, jetzt in Bezug auf das Schlafen, ob das schlaffördernd ist. Und da gibt es verschiedenste Sachen, die schlaffördernd sein können. Was ich zum Beispiel auch mega schön finde, ist, wenn man dann nochmal Körperkontakt hat. Weil beim Schlafen kann man ja eigentlich den Körperkontakt wie nicht in sich aufnehmen, weil man schläft ja eben und man spürt es ja nicht. Und viele haben ja die Eltern das Gefühl, ja, mein Kind braucht Nähe und es muss doch ganz nach sein und so. Das Kind braucht primär die Sicherheit, dass eine Bezugsperson in unmittelbarer Nähe ist. Und das unmittelbare Nähe kann auch im anderen Zimmer sein, aber dass die kommt, wenn man ruft. Genau. Und dass man das wie vorher auch noch so abschliessen kann und sich dann auch sagen kann, schau, wir haben uns jetzt noch mal gehabt und dort finde ich cool, wenn man zum Beispiel noch ein bisschen krebeln oder auch klopfen. Ich bin ein totaler Fan vom Kind so ein bisschen klopfen oder sich selber an, weil das tut Stresshormone ausschütten und die kann man zum Schlafen ja nicht brauchen. Einfach so wie überlegt, bringt es dem, was ich näher will, etwas?
Also hat es eine beruhigende Wirkung und nicht eine aufziehende Wirkung. Das ist ja so viel das, was man noch ein bisschen daheim erlebt, dass der eine Part die Ruhe reinbringen will, der andere Part will vielleicht noch ein bisschen, ja, wo heimkommt, oder die Kinder noch ein bisschen feiern.
Genau, und dann sollte man gleich ins Bett. Und dann sollte man gleich schlafen. Ja. Genau, ja. Und das soll wie auch Platz haben, aber das Dreienfolge so ist, dass wir zuerst pushen und dann wollen wir runterfahren, weil dann für das Schlafen muss man wirklich vorher runterfahren. Genau. Und dass es dann auch so eine Umgebung ist, wo man wirklich auch schlafen kann, also wo ein bisschen dunkel ist, damit sich das Melatonin auch gut ausschütten kann. Dass wie ein bisschen geklärt ist, wo schlafen wir jetzt. Dass man wie, ich bin sehr Fan davon, dass wirklich jeder einen Schlafplatz hat, ob jetzt das im gleichen Bett ist oder nicht. Das ist auch wieder sehr individuell, aber dass man einfach ein bisschen weiss, okay, hier muss ich jetzt herlegen, hier werde ich meine Nacht verbringen, oder auch hier in diesem Raum oder was. Einfach Klarheit schaffen.
Und wiederkehrend, oder?
Ja. Genau, dass das Kind eben das nächste Mal schon weiss, ah ja, hier innen schlafen wir gehen auch nicht irgendwann mal auf das Sofa oder ins Dondolo oder irgendwo her, sondern wir sind konstant hier und immer bevor wir schlafen, hocken wir da auf dem Stuhl und heben uns noch und schauen noch ein Büchlein oder so.
Ja. Und das ist ja wie das Abendritual, das ist ja nicht gleich wie das Einschlafritual.
Ja. Die Abendroutine ist das, was man, wie, wenn wir es nochmal mit dem Essen vergleichen wollen, wäre die Abendroutine zu kochen, also zu vorbereiten. Dort gehört dann eben drin, noch mal eine Nahrung zu sich nehmen, wenn das nötig ist, also shoppen, stillen, das Bischi anlegen, die Zähne putzen, also solche Sachen. Und dann das Einschlafritual ist wie, wir hocken dann einen Tisch und sagen dann zum Beispiel einen guten Miteinander oder legen dem Kind ein Essmantel. Also das ist ein kleiner Akt, der klar macht, jetzt wollen wir essen. Und das Essen ist dann wie zu schlafen.
Ja.
Und wir tun auch nicht 10 Minuten lang einen guten Miteinander sagen am Tisch, weil dann ist nämlich nicht das Essen kalt. Oder? Also dort bin ich wirklich einfach für Einfachheit. Oder? Und vorbereiten auf das Essen oder auf den Schlaf geht auch nicht immer gleich lang. Je nachdem, was wir für ein Menü machen, geht es mal schnell oder mal lang. Aber das Gute miteinander ist immer gleich kurz und es ist immer gleich klar und er wird gegessen oder geschlafen.
Ja. Die Umgebung hast du schon ein bisschen angetönt, dass es eben wirklich für die Kinder muss dunkel sein. Es braucht nicht noch weisses Rauschen und irgendwelche Lämpchen. Das ist ja häufig so eine Frage, Unsicherheit von den Eltern.
Genau, wie das so aussehen. Also erfahrungsgemäß schlafen Kinder besser, wenn es wirklich etwas abdunkelt wird. Und da reden wir jetzt vor allem vom Tagesschlaf, weil in der Nacht wird es ja dann irgendwann einmal, je nach Jahreszeit, früher oder ein bisschen später dunkel. Ich sage immer, es muss so sein im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer, dass man sich orientieren kann. Also das heisst, wenn ein Kind in seinem Bett liegt und es grennt und es kommt jemand zur Tür rein, muss das Kind die Person erkennen können. Also nicht erkennen, dass sie genau sieht, was hat die für ein Bischi an oder kommt Mama mit der Brille oder ohne. Aber dass es wie nicht die Hilfe aus dem Dunkeln kommt, im Sinne von, dass das Kind fast erklüpft, wenn du näher beim Bett bist. Oder? Und es gibt da ganz unterschiedliche Nachtlichtchen und so. Viele sind sehr hell, weil sie nicht so gut finden, weil dann ist es wieder viel zu hell. Und gleich ganz dunkel ist einfach schwierig für die Orientierung. Weil das Kind ja dann gleich wach wird, unterdessen mal in der Nacht, also mehrmals, genau.
Wie hast du in der Nacht, lässt du das Licht an oder lenkt eben so ein Nachtlicht?
Das Nachtlicht müsste eben so sein, dass man es ohne Licht das Kind rausnehmen zum Beispiel und stillen oder auf den Arm nehmen und beruhigen, wenn es nötig ist oder eine Nucke finden im Bett. Ohne dass man wie Licht machen müsste. Weil Licht machen ist wieder eine Aktivierung. Und das wollen wir erst am Morgen dann.
Mhm. Also es muss wie konstant die gleiche Stimmung eigentlich im Raum herrschen.
Ja.
Beim Einschlafen durch die ganze Nacht bis am Morgen,
was ja. auch wird. Weil das ist auch wieder so eine Konstant, wie so von einem Fels in Brandung, dass es einfach wie klar ist, wir haben diese Lichtverhältnisse, wir haben diese Beruhigungsstrategie, das erscheint mir auch sehr wichtig, dass man sich auf etwas konzentrieren, wie dass man sein Kind beruhigt. Und nicht so das Hopsen vom einen zum anderen. Oder zuerst rausnehmen, reinlegen und dann shoppen gehen und dann bewegen und dann plötzlich Musik anlassen und dann plötzlich mit Licht oder so. Es gibt ja auch so Sterne, wo man kann an die Tele projizieren oder so. Und ich verstehe das, weil man ist verzweifelt, man ist müde, man will, dass das Kind wieder schläft und man probiert einfach eins nach dem anderen. Und irgendwann ist das Kind eingeschlafen, aber ich behaupte mal nicht wegen dem was man dann gemacht hat. Und so entstehen dann Sachen, die man immer wieder wiederholt. Oder? Wir tun zum Beispiel mal den Föhn an, dann schläft das Kind ein, dann nehmen wir einfach jedes Mal den Föhn. Und dann funktioniert es aber irgendwann gleich nicht mehr, weil das Kind ist eigentlich gar nicht wegen dem Föhn eingeschlafen. Und darum dort auf eine Strategie sich fokussieren und dann dabei bleiben.
Ja, sehr häufig sind ja so Strategien auch für die eigene Regulation. Weil gerade das Baby oder eben, was dann auch grösser wird, die brauchen eigentlich all diese Mechanismen nicht. Wie eben rumgumpen oder föhnen oder ja, die brauchen eigentlich Präsenz von jemandem, der reguliert ist.
Ja, genau. Und das ist der springende Punkt. Sie brauchen Präsenz von jemandem, der reguliert ist. Und dort ist für mich der springende Punkt. Wir Bezugspersonen müssen ruhig und wissend in das Zimmer rein. Also wir müssen wissen, was wir jetzt hier machen wollen. Und nicht, was hast du jetzt wieder? Oder wie die Unruhe überträgt sich dann auf das Kind. Und über die Spiegelneuronen sind wir so fest verbunden miteinander. Und da läuft so viel über die Kindbrücke. Es ist wirklich wie ein WLAN. Und das WLAN können wir auch nicht anlegen. Aber unser Handy funktioniert. Wenn wir mit dem WLAN verbunden sind, dann kann man plötzlich ganz viele Funktionen machen. Und dort muss es einfach stimmig sein. Ich finde, das ist gut. Die Bezugsperson muss reguliert sein. Und wenn es einem jetzt als Bezugsperson, ja zum Beispiel in einer Weiterbildung, haben wir mal grennende Kinder müssen hören. Und dann habe ich wirklich gemerkt, ich fange an zu schwitzen, es macht etwas mit mir, ich bin nervös geworden, weil es hat mir wirklich leid da, es hat mir weh da. Ich habe gemerkt, so, jetzt kommt ein Impuls in mir, so etwas zu machen. Und dann hat sie dann gesagt, jetzt müssen wir das nochmal hören. Dann habe ich schon gedacht, nein, nicht noch einmal. Und dann hat sie gesagt, jetzt müssen wir mit unseren Füßen einfach so reiben am Boden, also hin und her fahren. Und dann haben wir da unsere Schuhe abziehen und dann haben wir da müssen. Und dann habe ich wie gemerkt, dass das Grennen wie weiter weg geht von mir. Also, dass ich wie konnte mich vielleicht auch ein bisschen ablenken mit dem, aber auch beruhigen. Und wenn ich beruhigt bin, dann habe ich viel eine grössere Wirkung auch auf mein Kind. Genau. Das am Computer hat natürlich gleich weitergerannt, aber es war für mich hilfreich gewesen, zu merken, dass ich mich selber in so einer Situation zuerst muss beruhigen und dann mein Kind.
Also es verlangt eigentlich sehr viel Selbstkompetenz, dass man fähig ist, sein Kind in solchen Situationen zu betreuen. Und häufig ist man ja schon so in einem Kreis, in so in einem Strudel, dass das auch schwierig ist, eben überhaupt das zu leisten oder sich selber so viel Zeit geben, so viel Aufmerksamkeit auch, dass man sich selber regulieren kann, dass man dann zum Kind gehen kann.
Ja.
Dass sich die Zeit gar nicht mehr gibt, weil man ja einfach will, dass das Kind jetzt schläft.
Genau. Und dort finde ich es wie wichtig, dass man eben genug früh dem Ganzen auch das Gewicht gibt. Es braucht einfach Bezugspersonen, die auch gesehen werden.
Ja.
Wo ihre Bedürfnisse auch wichtig sind. Und nicht nur die vom Kind. Weil es so einen grossen Impact auf das Kind hat, wie ich mich selber fühle. Und dort ist dann auch das grosse Problem, wenn eine Familie kommt, die schon ganz eine lange Schlafgeschichte hat, ganz fest müde ist, weil dann hat man irgendwie manchmal schon ein bisschen den Faden zu sich selber verloren. Man weiss gar nicht mehr, was könnte ich da jetzt machen, damit es irgendwie oben runterkommt. Und man ist so übermüdet. Und ja, das sind wirklich schwierige Situationen. Wo ich aber überzeugt bin, wenn man sich gut reflektiert, wenn man das gut besprechen und dann einen kleinen Schritt nach dem anderen. Man muss die Welt nicht in einmal verändern. Also seine persönliche Welt, sondern man muss mit einem kleinen Schritt anfangen, die Reise anfangen, die dann zu dem Ziel führt, wo man her will, aber man kann nicht gerade direkt zum Ziel.
Ja, das habe ich sehr, in der Ausbildung auch sehr faszinierend gefunden. So ein bisschen, man macht ja wie so ein erstes Gespräch, dann eine Anamnese, mal schaut mit den Leuten, woher sie wollen. Und für sehr viel ist es schon mal wichtig, auszusprechen, was man eigentlich will, oder?
Ja.
Was will ich eigentlich? Und die Klarheit zu bekommen, mir wäre das wichtig, ich will dort her. Und mit dieser Klarheit gehst du dann in das Ganze hinein und das hilft extrem.
Ja, und das ist auch, dort merkt man auch, dass viele gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen würden.
Ja.
Und dann suchen sie sich ganz viele Tipps an, was kann man machen, was kann man machen. Und ganz viele von diesen Tipps sind auch gut, aber die Frage ist, passen sie auch zu dem Ziel, das wir wollen? Oder? Und dort, viele haben mir auch schon gesagt, ah, das muss ich mir zuerst noch überlegen. Wenn ich auch gefragt, zum Beispiel, willst du, dass dein Kind bei dir im Bett schläft? Oder willst du, dass das eben nicht bei dir in deinem Bett schläft? Möchtest du, dass das im anderen Zimmer ist? Möchtet ihr als Bezugspersonen euch abwechseln in Betreuung, was die Schlaf anbelangt oder so? Und das oft kommt, ah, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ja, das muss ich mir zuerst überlegen. Weil, wenn Bezugspersonen nicht wissen, was ihr Endziel sein soll. Also das Kind weiss es ganz sicher auch nicht.
Nee.
Und das Kind tut sicher nicht wie entscheiden, ja, ich will im Fall mal alleine in meinem Zimmer schlafen, in meinem Bett, könnt ihr bitte dorthin arbeiten? Also das muss wie anders herumkommen. Wir müssen wie dort die Verantwortung übernehmen und sagen, was wollen wir eigentlich genau? Oder kommen wir schon wieder zum Essen. Beim Essen ist uns völlig klar, wo wir her wollen. Wir wollen, dass unser Kind mal am Tisch sitzen kann und etwas essen kann und Gabel und Messer bedienen kann. Das tun wir auch nicht irgendwie in Frage stellen. Und das Kind braucht wirklich, dass wir Verantwortung übernehmen und den Weg vorgeben und das Ziel setzen. Sagen, so möchten wir es als Familie. Und dort finde ich, gibt es eben ganz viele Ziele, die total gut sind und total Sinn machen und nicht nur eins.
Mhm. Und es kann aber dann sehr individuell sein, oder? Für eine Familie.
Total.
Die kann dreimal auf in der Nacht, ist völlig okay. Und für ein Paar ist einmal in der Nacht aufzustehen oder das Kind wach ist schon einmal zu viel.
Ja, genau. Und die haben gerne, wie alle miteinander liegen. Oder das ist so ganz, da tut man sich ja immer so drüber aufhalten, sollen jetzt alle zusammen schlafen oder nicht oder so. finde, es spielt absolut keine Rolle. Es muss wie für die Familie, die das betrifft, muss das so stimmig sein. Ihr Ziel muss sein, wir wollen alle gut schlafen hier auf diesen drei Matratzen, die wir hier nebeneinander haben. Oder ich will meine Matratze für mich und mein Partner muss eigentlich die Matratze haben und mein Kind muss eine Matratze haben. Das ist beides völlig okay. Aber man muss sich wie bewusst sein, wo man her will. Weil sonst ist man für das Kind einfach unberechenbar, weil man einfach gar nicht weiss, was man eigentlich will.
Ja. Die Klarheit braucht es und eben die Regulation von einem selber.
Ja.
Genau. Manchmal kommt man ja gleich eben in die Situationen rein, wo man schon x Sachen hat ausprobiert, auf dem Ball rumhopst. Und das letzte Mal hast du so einen schönen Vergleich gebraucht, dass es immer wieder, wie beim Sport auch, ja, mehr Intensität braucht, dass das Kind schlafen kann. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausdeutschen. Weißt du, es braucht dann immer mehr. Dass man wie auch merkt, hey, wenn ich mal anfange mit dem, ja, es ist, ja,
mit so klein. Es zieht sich wie immer weiter, ja. Genau. Ich glaube, das hat einfach vor allem auch etwas, also bei Bewegung ist es ganz klar, dass man weiss, dass die einem Reizhunger unterliegt und dass man immer mehr muss bewegt werden, damit das gleiche Gefühl sich ausbreitet von, ah, das hat jetzt gut da, ich fühle mich gut. Das sieht man auch, wenn man Sport macht, dass die Joggingrunden tendenziell immer länger müssen werden und die Handeln immer schwerer. Aber grundsätzlich finde ich, es ist wie bei allem, wenn wir so auf der Suche sind nach immer wie mehr und wir probieren immer wie mehr aus. Es greift einfach irgendwie nichts von dem, weil eigentlich nichts von all diesen Sachen, die wir machen, eigentlich das Ziel vor Augen haben. Weil das Ziel ist ja, dass wir an einem Ort liegen, die Augen zu haben und schlafen. Und das hat ja wie mit Bewegung nichts zu tun, es hat mit keinem Ton etwas zu tun, es hat mit keiner Lichtshow etwas zu tun und es hat mit keiner nächtlichen McDonald's, McDrive-Fahrt etwas zu tun. Oder? Und ich habe wie das Gefühl, es ist dort, wir sind wie verzweifelt und müde. Und dann tun wir einfach alles, was irgendwie helfen könnte. Und das finde ich, ist ein völlig normaler Verlauf. Dass, wenn man verzweifelt ist, dass man wie an den Haaren herbeizieht, was alles vielleicht noch helfen könnte. Oder die Kollegin hat vielleicht gesagt, dieses oder jenes oder so. Und ich komme dann ab und sage, jetzt tun wir das alles streichen, jetzt tun wir das alles runterfahren. Nicht alles auf das Mal, weil es ist wie ein kalter Entzug für das Kind, weil das Kind gewohnt sich an die Sachen, die wir machen. Und die Kinder fragen sich nicht irgendwie, wenn sie mal ein anderes Kind treffen oder in der Kita oder so, du, wie schlaft man eigentlich bei dir daheim so, tun die auch hopsen, machen die auch Musik und so. Die Kinder nehmen es einfach so, wie wir es ihnen beibringen. Und wenn ich dann aber sage, wir brauchen eigentlich nichts von all dem. Jetzt tun wir das runterfahren, schön langsam, in einer bestimmten Reihenfolge. Dann schauen sie mich manchmal mit grossen Augen an. So, aha, okay, also wir machen nicht jetzt etwas mehr, sondern wir machen etwas weniger. Ja, wir machen ganz viel weniger, weil es eigentlich nichts von dem braucht. Oder? Und wir können einem Kind keine Sicherheit vorgaukeln, indem man weiss nicht, was für Gadgets im Kinderzimmer haben. Das Kind braucht meine ruhige Präsenz. Das ist eigentlich alles. Und für das muss ich mir überlegen, wie kann ich das bieten. Das muss ich machen, damit ich zu genug Erholung komme. Wie kann ich mir das irgendwie einrichten, dass meine Bedürfnisse so einen Wert haben in dieser ganzen Sache. Und wie kann ich meinem Kind versichern, dass ich fürs da bin, dass ich komme, dass ich höre, dass ich sehe, dass ich mein Bestes gebe.
Sehr. Hätte ich besser können sagen. Nein, wirklich. Jetzt sind wir ja sehr beim Einschlafen gewesen. Eben so wirklich, was das braucht. Das hast du super ausformuliert. Gibt es dann durch den Tag Sachen, die wichtig sind?
Ja, ich finde es sehr wichtig am Tag, dass die Kinder wie lernen, dass es unterschiedliche Levels gibt. Oder dass wir nicht den ganzen Tag mit 120 auf der Autobahn müssen fahren, sondern dass man ab und zu mal durch das Dorf fährt mit 50 oder mal durch eine Fußgängerzone mit 20 oder 30. Und ich tue eigentlich allen empfehlen, dass sie mit ihren Kindern schon früh anfangen, dass es einen Wechsel gibt zwischen Aktivität und Entspannung. Also, dass man mal eine Pause macht, dass man auch mal lernt, ah ja, meine Mama, die liest jetzt gerade Zeitung, oder, und ich spiele jetzt gerade hier, oder ich liege jetzt gerade da, und wir sehen uns zwar, wir sind vielleicht im gleichen Raum, vielleicht später dann auch nicht mehr, aber wie, dass sie die Unterschiede kennen und nicht immer die ganze Zeit, entweder sind wir wie ein Klebbeere oder ich sollte jetzt schlafen. Weil schlafen muss jedes Kind alleine grundsätzlich, auch wenn ich nebenan liege. Und wenn das Kind das wie nie lernt, dass das völlig eine sichere Situation ist, ich neben meiner Mama oder neben meinem Papa, ohne dass das irgendwie eine Aktion ist, das hilft für das Schlafen. Und darum ist es mir am Tag sehr wichtig, dass man dort wirklich so einen Zyklus hat, dass man überlegt, wo befinden wir uns jetzt, was machen wir jetzt, tun wir jetzt essen, tun wir spielen, tun wir uns entspannen, machen wir eine Pause voneinander, dass auch jeder sich selber wie darf sein. Ja, oder sind wir jetzt am Arbeiten, etwas, was man muss machen oder so. Dass die Kinder dort den Unterschied erkennen.
Ja, aus gewissen so an Struktur, oder?
Ja, unbedingt. Und dort ist es dann auch wieder so, es gibt natürlich Erwachsene, die fühlen sich total wohl, wenn sie wissen, wie es läuft am Tag. Am 9 Uhr gibt es das 9 Uhr. Und dann für andere ist es der absolute Killer und die fühlen sich überhaupt nicht wohl, wenn sie so eingegangen werden. Und dort finde ich auch, dort muss man wie schauen, vielleicht vorübergehend, für mal das alles ein bisschen zu beruhigen und ein bisschen zu bödeln, hilft halt die Struktur. Mal schnell ein paar Sachen einhalten und sich überlegen, was von diesen Strukturen stresst mich jetzt am meisten. Und dann lässt man vielleicht das weg und auch nicht alles weglassen von diesen Ritualen oder von diesen Abläufen. Genau. Also ich finde einfach sowohl am Tag wie auch in der Nacht, sowohl zum Thema Schlaf wie auch zu anderen Themen, einfach ganz wichtig, dass wir die Verantwortung übernehmen und Klarheit ausstrahlen. Dass wir wissen, was wir wollen, damit unser Kind überhaupt weiss, wo das hergehen soll. Oder was es von ihm jetzt verlangt wird. Oder was es soll lernen soll. Ich bringe gerne auch das Beispiel von einer Firma. Und da gibt es einen Chef und einen Lehrling. Und die werden als Individuum sind die beide gleich viel wert. Und die sollen respektvoll miteinander umgehen, egal wer das welche Position hat. Aber einer von denen muss wie Verantwortung übernehmen für die Firma. Und der andere ist in dieser Firma, weil er vielleicht später auch mal Verantwortung übernimmt. Aber jetzt muss er zuerst lernen. Und wenn der Chef nach einem Lehrling sagt, ja, mach du die Bestellung oder so, dann kann er sich möglicherweise geschmeichelt fühlen. Aber das ist eine totale Überforderung, weil er kennt weder die Produkte, die er bestellen muss, noch wie viel das man muss, noch wie der Bestellungsvorgang vor sich geht. Das muss er jetzt ja alles zuerst noch lernen. Da muss er Erfahrung sammeln drinnen. Und das ist zwar lieb gemeint vom Chef, aber das ist nicht hilfreich. Und ich finde, es Verantwortung übernehmen hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht gegenseitig respektieren würden. Und in den Familien ist es oft so, dass die Chefs ihren Lehrlingen sämtliche Verantwortung übertragen wollen und sie sollen doch sagen, wenn sie schlafen wollen und wenn sie was wollen. Und das ist lieb gemeint, aber ich bin einfach der Überzeugung, dass es den Kindern nicht hilft. Und dass wir ihnen sollen total auf Augenhöhe begegnen. Ich halte auch nichts davon, wenn man so sagt, ja, das versteht mein Kind eh nicht, also muss ich ihm so nicht sagen, sondern ich finde, sagt euren Kind alles, wie ihr es seht, was ihr denkt. Ja, zum Beispiel meinen Kindern auch oft gesagt, wenn sie mir etwas gefragt haben, ich muss mir es zuerst überlegen. Ich muss mir heute schnell überlegen, wo wir hier genau her wollen, wie wir das als Familie handhaben wollen. Ich gebe dir eine Antwort auf das. Und mit denen mit den Kindern kann man reden, wie man mit Erwachsenen auch redet. Und die respektieren und denen auf Augenhöhe begegnen. Aber die Verantwortung ist ganz klar, meiner Meinung nach, bei uns Erwachsenen. Ja.
Für noch so ein bisschen gleich an eine Handhabung im Alltag zu haben, haben wir auch noch Fragen gesammelt. Und etwas, was immer wieder kommt, ist das Einschlafstillen.
Ja. Also dort muss man meiner Meinung nach ganz klar unterscheiden, wie alt das Kind ist. Und am Anfang finde ich das völlig passend, also jetzt wieder vorausgesetzt, die Mama will stillen, die Mama kann stillen und es läuft so alles gut. Weil einer Mama, die nicht stillen kann oder nicht möchte stillen, sagen, ja, Einschlafstillen ist sehr wertvoll für dein Kind, finde ich auch wieder nicht so super, weil es manchmal einfach Umstände gibt, wo das nicht geht. Aber grundsätzlich keine Angst haben vor dem, weil es ist völlig normal. Am Anfang ist ja das Bewusstsein vom Kind noch so eingeschränkt. Dass es ja auch nicht lernt, zum Einschlafen muss ich an dieser Brust sein und so. Und das ist dann genau der Punkt, wenn man das dann so immer weiterführt und das Kind dann ein Bewusstsein überkommt dafür und auch eine Anfrage stellt, also wie schlafen wir eigentlich oder wie essen wir eigentlich oder wie machen wir das. Aus der dann lernt, schlafen ist gleich, ich bin an der Brust von meiner Mama. Dann wird es dann einfach schwierig im Sinn von, dass das Kind halt dann einfach lernt, ja, also, so schlafen wir. Und wenn ich so einschlafe, dann will ich nach 45 Minuten gerne so weiter schlafen. Und auch das kann man machen, wenn man das macht. Und das von der Brust her und alles wie geht, oder? Das spricht ja in dem Sinn nichts dagegen. Was ich einfach dann oft antreffe, ist, dass es dann Mütter wie stillen, obwohl sie eigentlich nicht wollen, also nicht mehr wollen. Ich behaupte jetzt mal, dass die am Anfang das alle so haben wollen, sonst hätten sie es auch nicht gemacht, aber dann können sie wie irgendwie nicht mehr aufhören, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, ihr Kind in den Schlaf zu bringen. Und das Kind fragt nicht einfach von sich aus, da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man könnte schlafen könnte, sondern es kennt einfach die. Und dann wie anstrengend wird ihre Umsetzung. Oder was ich oft antreffe, ist, wenn Kinder wirklich wahnsinnig lang lernen, mit Nahrung zu schlafen. Und das jetzt beim Shoppen noch mehr als bei gestillten Kindern, ist, dass sie irgendwann einfach mit dem Darm und mit dem Bauch Probleme bekommen, weil okay. Weil es halt dann wie pausenlos fast wie Nahrung kommt. Mhm. Und ich jetzt schon mehr Kinder hatte, die auch in ärztlicher Behandlung waren, weil sie einfach so Bauchweh haben, so viel müssen furzen in der Nacht. Und das, wenn man das etwas kanalisieren konnte, ich sage nicht gar keine Nahrung mehr, aber vielleicht nicht mehr 10 Mal in der Nacht oder so, dass sich das mit dem Bauch weggelegt hat. Und das zeigt für mich, dass es am Anfang völlig passend ist, weil der braucht keine regelmässige Nahrung. Und es aber irgendwann muss wie eine Veränderung geben, einfach weil es dann nicht mehr altersentsprechend ist. Mhm. Aber keine Sorge am Anfang.
Und dort ganz wichtig, dass man eben klar auch ist. Also das mit den Kindern darfst du besprechen. Auch wenn man einen Halbjährigen kann man sagen, hey, schau, ich will nicht mehr einschlafen, stillen und wir machen jetzt diesen Weg. Und dann fängt man an mit etwas anderem.
Ja.
Und tut dort den Übergang finden.
Genau. Und dort ist wieder Klarheit Relevanz. Ich muss mir überlegen, was will ich. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will nicht mehr einschlafen stillen, aber ich will noch stillen. Und dass ich dann meinem Kind sage, schau, ich will das nicht. Weil das Kind merkt sowieso, wenn man etwas macht, was es nicht will. Also es ist viel schwieriger zum Handeln für das Kind, als wenn ich dem, der es sowieso spürt, auch noch gerade Wörter dazugebe, die passen. Und wichtig finde ich dann, dass man dem Kind wie sagt, schau, das will ich nicht mehr, aber du kannst jetzt hier herlegen, ich bleibe bei dir, ich gebe dir Tang oder was auch immer. Und dort ist das Gleiche bei Selbstregulation. Wenn Kinder sich so fest regulieren an den Bezugspersonen, sie sehen, dass sie irgendwo kratzen, klemmen, irgendwo reinbeissen oder weiss ich nicht was, sage ich, hey, sag deinen Kindern, ich will das nicht. Das macht mir weh, hör auf mit dem. Und er ist aber nicht fertig, dann kommt es aber und er kommt wie, das Kind will sich trotzdem regulieren. Und darum muss ich immer Alternativen bilden. Mhm. Und ihm sagen, schau, du kannst hier das Bäuel nehmen oder du kannst da das Kräschelsäckchen nehmen oder was auch immer, was man kann brauchen kann. Du kannst an dem rumknüppeln, du kannst an dem Tintenfisch seine Beine umreissen, anstatt an meinen Haaren. Aber vorher kommt ein klares Commitment, ich will das nicht.
Ja, das darf sein.
Unbedingt, ja.
Ja. Das ist ja gerade etwas, das Nächste, was sehr vielen Kindern hilft, zu regulieren, ist Zugen. Das ist ja eine Möglichkeit, gerade am Anfang, und dann kommt dann der Nuki ins Spiel. Und gerade in der Nacht Ja, ja, uns kennt gehabt. Eine Hand ein Nuki, im anderen Hand ein Nuki, im Mund ein Nuki. Weil wehe, ein Nuki ist verloren gegangen in der Nacht.
Ja, das ist ganz schlimm, wenn man keinen findet. Genau. Ja, dort ist schon, oder? Wenn das eine Beruhigungsstrategie ist für das Kind, und auch da ist es wieder sehr individuell. Es gibt Eltern, die sagen, nein, wir wollen auf keinen Fall einen Nuki, andere wollen unbedingt einen, vielleicht wollen sie das Kind kennen, aber sie wollen einen. Aber wenn wir jetzt noch einen Nuki haben, dann geht es darum, dass das Kind lernt, selbstständig mit dem Nuki umzugehen. Also das heisst, möglichst viele Nuki ins Bett rein, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man einen finden kann. Und dann, wenn man einen abgeschlossenen Schlafplatz hat, was auch nicht, auch wieder nicht Bedingung ist für das, aber das hilft nicht, das macht wie das Revier klar für das Kind. Und da habe ich schon oft auch bei Hausbesuchen mit Kindern das geübt, dass ich habe gesagt, komm, gehen wir mal die Hang, und dann haben wir wie auf dem Bett, in diesem Bettchen innen mit der Hang so eine Nuki gesucht. Oder? Und dann, ah, schau, da ist einer. Nimm den, tu den in deinen Mund. Und wenn man das immer wieder wiederholt mit dem Kind, können die Kinder den Nuki selber finden. Und dort fängt es schon an, dass man wieder nicht an einem Neugeborenen, das kann sich der Nuki nicht ins Mund stossen, aber dass man an einem gewissen Alter, vielleicht mit 3-4 Monaten oder so, anfängt, dem Kind den Nuki auch in die Hand legen und nicht gegen ins Mund hineinstossen. Dass das Kind die Fähigkeit entwickelt, sich den Nuki selber ins Mund zu stossen. Mhm. Und dort ist auch einfach, meiner Meinung nach, wieder üben, üben, üben.
Ja.
Und man kann seinen Kindern üben, eine Wasserflasche zu bedienen im Bett. Ich hatte sogar mal eine Familie, die ein Becherchen aussen ans Bett geklebt und ein Röhrchen drin. Das Kind hat gelernt, aufhocken, an diesem Röhrchen zu ziehen und etwas trinken. Dort gibt es meiner Meinung nach keine Grenzen. Das kann man mit den Kindern üben. Die Frage ist, haben wir genug lang den Nerv, das zu üben?
Ja.
Oder hören wir vorher auf?
Ja. Wie ist es, wenn das Kleinkind, das Baby, kommt noch nicht selber zu dir ins Bett, aber immer wieder zu dir ins Bett kommt und du willst eigentlich das Mägde Bett schlafen?
Ja. Dort ist auch wieder, was ist genau mein Ziel? Also, wie festlegen, ist es wirklich mein Ziel, dass mein Kind in seinem eigenen Bett schläft. Und dann muss ich das dann so verteidigen, weil ich das so entschieden habe, dass mein Kind dort drin noch Klarheit findet. Und nicht, dass jedes Mal, wenn es rüberkommt, dass ich denke, hey, ja, ist eigentlich auch noch schön, komm, also, dann schlaf doch doch ein hier. Dann finde ich einfach entweder oder, weil das Kind kann er nicht wissen, also, was soll ich jetzt? Auf der einen Seite willst du sie in meinem Bett schlafen, auf der anderen Seite springen Herzchen über unsere Hirnbrücke. Wenn ich zu dir komme, Kollege, also willst du ja eigentlich, dass ich rüberkomme. Also was genau willst du jetzt von mir? Und wenn man sich dort dann wie für eine Variante entschieden hat, und dann gibt es ja auch wieder ganz verschiedene Modelle, oder? Man kann ja einem Kind zum Beispiel einen Wecker installieren, der wie das Licht wechselt, wenn morgen um 5 Uhr ist, als Beispiel. Und dann sagt man dem Kind, schau, wenn der Wecker dort oben leuchtet, dann darfst du noch zu mir ins Bett kommen, bis dann mein Wecker läutet und dann stehen wir auf. Oder? Mhm. Aber das ist wie eine Variante, wo Klarheit herrscht. Mit zu einem Schlafplatz, aber es ist völlig klar, bevor nicht das Lämpchen leuchtet, kommt das Kind nicht rüber. Und wenn wir dann zusammen im Bett sind, stehen wir auf, wenn der Wecker von Mama läutet oder vom Papa. Und nicht das ewige Wischiwaschi. Und wenn man jetzt sagt, ich will, dass mein Kind in seinem Bett schläft, weil man zum Beispiel, ich kann nie schlafen mit einem Kind nebendran. Und wenn man das braucht, ist es ganz wichtig, dass man das dem Kind klar vermittelt. Du, ich brauche hier meinen Platz, wo ich schlafen kann und da darf niemand anders liegen, weil sonst kann ich nicht schlafen. Weil eine ausgeruhte Mutter ist einfach für ein Kind mehr wert, als sie hat die ganze Nacht neben sich gehabt, nicht geschlafen, ja, weil sie so nicht schlafen kann. Und dann, wenn das Kind kommt, dass allenfalls selber aus seinem Bett raus kann, dass man es halt einfach, ja, 50 Mal wieder zurück in sein Bett stellt und sagt, schau, wir haben abgemacht, dass du hier schlafst und ich schlafe dort und das machen wir jetzt so. Und auch dort gebe ich auch so den Tipp, dass man mit dem Kind, zum Beispiel auch, wenn man etwas zügelt, wenn man jetzt das Kind ausquartieren will, oder wenn man zwei Geschwister zusammentun will, dass man das mit dem Kind zügelt, also dass man wie die Bette so verschiebt, dass das Kind das mitbekommt, dass dann jeder sein Bischi an seinen neuen Schlafplatz herlegt, einfach zum bildlich klar machen, ah, hier liegt jetzt mein Pyjama, das heisst, hier schlafe ich. Und dass man das dann, die Entscheidungen, die man dort gefällt hat, dass man die dann während der Nacht, dass man die dann nicht tut, über den Haufen werfen. Mhm. Auch wenn es für einen Moment anstrengend ist. Und auch wenn man zwei Geschwister zusammen in ein Zimmer tut. Und auch da zum Sagen, man kann immer wieder neue Entscheidungen fällen. Viele haben Angst, zum Beispiel, wir hören auf mit dem zweiten Tagesschlaf. Oder wir hören auf mit dem Tagesschlaf. Oder wir tun ein Kind ausquartieren. Man kann immer alles wieder ändern. Man kann wieder sagen, okay, das hat nicht gut funktioniert, das machen wir nicht mehr. Wir tun wieder etwas ändern. Auch dort wieder ein klares Commitment. Und dann, dass man das wirklich nach so durchzieht, und zwar so lange, bis das Kind Zeit hat, das so zu lernen und für sich zu verinnerlichen. Und wenn man zwei Kinder in ein Zimmer tut und man zwei Nächte übt, das funktioniert nicht. Also die brauchen wirklich länger, um sich aneinander gewöhnen, um zu merken, ah ja, jetzt ist das mein Bruder, der da nebenan porzelt und so. Und nicht immer geht wieder, ah nein, das geht nicht, und dann geht das Nächste.
Ja. Also wirklich eine Phase oder durchziehen, ausprobieren.
Und ja, genau.
Kann man immer noch so über den Haufen werfen.
Genau, dann kann man vielleicht zum Schluss kommen und sagen, es hat sich für unsere Familie so nicht bewährt, wir probieren jetzt noch etwas anderes. Ja.
Gut. Hey, merci vielmals. Ich glaube, wir haben sehr viel angeschaut. Hast du noch etwas ergänzend oder abschließend zu sagen, Michelle?
Nehmt euch ernst, überlegt euch genau, was sind eure Ziele. Wo wollt ihr her? Was ist etwas, was ihr als Familie euch drinnen wohlfühlt? Und dann lasst euch nicht von allen anderen reinschauen und reinreden und ob etwas gut oder schlecht ist. Das müsst ihr schlussendlich wie ihr für euch entscheiden. Und eure Kinder finden euch so oder so gut. Und dass man dort wirklich für sich selber darf einstehen und sagen, ja, das möchten wir jetzt so. Und das haben wir uns gut überlegt. Und dann ist es egal, was die anderen machen.
Genau. Schritt für Schritt.
Ja.
Merci vielmals. Es hat gefällt. Ich habe wieder einiges gelernt. Und es braucht eben wirklich das, was du schön hast gesagt, es braucht einfach Klarheit, dass man zu sich selber schaut.
Ja,
genau. Dem Ganzen.
Merci auch vielmals, es war cool.
Wenn ihr Fragen habt oder Unklarheiten jetzt zu den Themen, die wir besprochen haben, könnt ihr uns gerne schreiben. Uns würde es natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewerten würdet und all euren Freundinnen und Familie und alle, die kleine Kinder haben oder Babys bekommen, ja, würde ich empfehlen. Weil Wissen ist etwas sehr Wichtiges beim Thema Schlaf. Tschö, merci vielmals.
Merci dir.